SWR Kultur. Glauben.
Das macht mir tatsächlich Sorge, weil ich sage, wenn es für manche Menschen keinen Platz gibt, dann kriege ich wirklich Bauchschmerzen. Also aus einer ethischen Perspektive, da die Frage zu stellen, für wen ist denn Platz? Aus meiner christlichen Perspektive würde ich sagen, natürlich ist für alle Platz.
Dann muss sich doch die Infrastruktur für die allerschwerst Betroffenen, und von denen reden wir hier, doch als Staat sicherstellen. Das bedeutet eben, dass wir die Familien damit nicht alleine lassen, die weit über ihre Grenzen belastet sind und teilweise daran tatsächlich auch zerbrechen.
Ich habe kein schlechtes Gewissen. Das soll mir erst mal jemand nachmachen, was ich 20 Jahre leisten musste. Ich habe da jetzt vor der Gesellschaft oder Verwandtschaft kein Problem damit, dass ich jetzt auch mal gerne leben würde, aber nicht auf Kosten von Hannes.
Wohin mit Hannes, wenn Elternliebe an Grenzen stößt? Eine Sendung von Elena Wald.
Noch ist es ruhig an diesem Morgen bei Familie Bader. Sie wohnen in Inzigkofen, einer Gemeinde mit rund 2000 Einwohnern am Rand der Schwäbischen Alb. Es riecht nach frisch gebackenem Apfelkuchen und Kaffee. Familienhund Oskar, ein Havaneser mit dunkelgrau-weißem Fell, wedelt aufgeregt zur Begrüßung mit dem Schwanz.
Na du, hallo. Das ist der Oskar, unser Havaneser, unser Opa, der ist jetzt auch schon 11. Der hat so einen Charakter und passt sich so an unsere Lebenssituation auch an. Und also der Hund ist phänomenal, muss man echt sagen.
Bianca und Jochen Bader decken den hellen Holztisch im Esszimmer ein. Die Wände sind beige gestrichen. Es gibt viele Zimmerpflanzen, darunter Yucca-Palmen und Elefantenfüße. An der Wand hängen Porträts der fünfköpfigen Familie. Auf einem der Fotos ist Hannes zu sehen. Er hat braunes, dichtes Haar, braune Augen und er sieht seinem Papa ähnlich. Die beiden Töchter, Nele und Milena, kommen gerade mit Einkaufstüten zur Tür herein.
Milena, okay. Oh, jetzt muss ich mir das gut merken.
Ihr
seht euch auch noch ähnlich.
Ja, das hören wir öfters.
Beide Schwestern haben lange blonde Locken und blaue Augen. Milena trägt einen grauen Kapuzenpullover und Sporthose. Nele eine schwarze plüschige Teddyjacke und eine modische Brille mit Goldrand.
Ihr wollt noch einkaufen?
Ja, genau. Wir mussten noch kurz ein paar Sachen besorgen.
Die Schwestern packen mehrere Schokopuddings aus.
Ja, aber den kann Hannes ja nachher direkt essen. Hannes Leidenschaft ist Pudding.
Hannes ist das dritte Kind von Jochen und Bianca. Ein Sandwich-Kind. Seine ältere Schwester Milena ist 24. Seine jüngere Schwester Nele ist 18 Jahre alt. Nele macht gerade ihr Abitur. Milena hat Gesundheitsökonomie studiert und arbeitet schon. Beide wohnen noch zu Hause. Wenn Hannes gleich abgeholt wird, er schläft die Hälfte der Woche in einem sonderpädagogischen Internat, ist an ein so entspanntes Familienfrühstück nicht mehr zu denken, sagt Bianca.
Ich bin ständig im Alarmmodus. Das merke ich und das tut mir überhaupt nicht gut. Aber ich krieg's nicht abgeschaltet.
Denn Hannes kam mit einem schweren Gendefekt auf die Welt. Bianca Bader holt ein dickes, rotes Fotoalbum aus der Kommode. Zu sehen sind Fotos von Hannes als hübsches, gut genährtes Baby mit braunem Flaum auf dem Köpfchen. Er lächelt.
Also Hannes war ein Wunschkind. Er kam zur Welt, eine Woche vorm ET. Und er war sehr schwer und groß. Wir hatten trotzdem eine normale Geburt. Und er hatte ein bisschen Anpassungsstörungen nach der Geburt. Aber da hat man sich nichts weiter dabei gedacht.
8 Wochen hielt die Idylle, wie Bianca Bader es beschreibt. Die 54-Jährige bekommt Tränen in die Augen. Dann entdeckte sie die ersten Auffälligkeiten. Hannes zuckte seltsam mit dem Arm.
Wenn ich die Bilder anschaue, dann denke ich mir, eigentlich hätte ich es an den Augen erkennen müssen oder können, dass da was nicht stimmt mit dem Kind. Er hat immer so einen leeren Blick irgendwie gehabt.
Bianca und Jochen Bader verbrachten 2 Tage im Krankenhaus in Ravensburg. Dann kam die Diagnose. Tuberöse Sklerose, eine seltene genetische Multisystemerkrankung. Das heißt, Hannes ist mehrfach behindert und Autist. Eine schwere Epilepsie wird später noch festgestellt.
Dann macht man sich am Anfang noch die Hoffnung, vielleicht nimmt sie einen guten Verlauf. Aber dann haben wir dann im Laufe der Zeit erkannt, dass er eben doch zu den schwereren Fällen gehört.
Ja, guck hier zum Beispiel.
Bianca Bader zeigt zum Beweis ein altes Handyvideo. Es ist von August 2013. Ein malerischer Sommertag. In sattem Rot blühen die Dipladenien in Kübeln auf der Gartenterrasse. Hannes badet in einem kleinen Planschbecken und lacht in die Handykamera. Der 8 Jahre alte Junge versucht zu sprechen, schaut sein Gegenüber aber nicht an. Hannes wirkt wie ein 3-Jähriger.
Du bist ein verrücktes Huhn.
Er wippt immer wilder hin und her und ist nicht ansprechbar. Plötzlich springt Hannes aus dem Planschbecken und rennt weg.
Komm, bleib da, Bue.
Hannes läuft barfuß auf den von der Sonne stark aufgeheizten Platten. Er fühlt die Hitze nicht und dass er sich die Füße verbrennen könnte, spürt er nicht. Schmerzen, das verstehen die Baders irgendwann, nimmt ihr Sohn anders wahr.
Das ist auch ein ganz komischer Zustand. Er fühlt Schmerz, wenn du ihm einen Pickel ausdrückst. Wenn er sich aber die Fingerkuppe amputiert, weil er ihn ins Fahrradgetriebe reinfasst, dann lacht er.
Das ist heiß. Hannes, da ist heiß. Komm.
Bianca Bader versucht, den kleinen Hannes wieder ins Planschbecken zu bekommen. Doch er reagiert nicht und rennt im Kreis. Bianca Bader läuft ihm hinterher. Milena, die große Schwester von Hannes, erinnert sich auch mit Traurigkeit an die Sommerferien in ihrer Schulzeit.
Das war schon auch so eine Sache. Ich habe natürlich auch von meinen Freunden zum Beispiel mitbekommen, die fliegen mit ihrer Familie nach Ägypten, die anderen gehen nach Italien, die gehen campen. Und das war für mich natürlich schon hart, halt zu wissen, okay, eigentlich bin ich die ganzen Sommerferien halt zu Hause. Mama und Papa müssen nach Hannes gucken.
Schon früh hat Milena, die ruhigere der beiden Schwestern, wahrgenommen, wie sehr ihre Eltern mit Hannes gefordert sind.
Relativ schnell bin ich in so eine zurückziehende Haltung quasi gegangen und habe halt gedacht, okay, bloß keine Probleme verursachen. Habe halt dann einfach versucht, das alles so mit mir und für mich auszumachen, meine Probleme, dass sie halt einfach die Zeit und den Raum haben für Hannes.
Schattenkinder werden die Geschwister von behinderten Kindern auch genannt. Mit etwa 11 Jahren beginnt Milena, ihre Eltern bei der Pflege von Hannes zu unterstützen. Sie hilft im Haushalt, wäscht Wäsche und macht deutlich mehr als ihre Freundinnen.
Man hinterfragt es irgendwo schon und denkt sich, wie wäre es denn, wenn er vielleicht doch nicht ganz so behindert wäre oder vielleicht sogar gesund wäre, dann hätten die auch mehr Zeit für mich. Aber ich hatte nie so diesen Groll oder Hass oder so gegen Hannes. Also das war nie mein Gedanke, dass ich dachte, nur wegen dir habe ich jetzt das Leben oder so.
Nele, die jüngere Schwester, reagiert als Kind völlig anders als Milena. Ob das nur wegen Hannes oder ob es einfach ihr Charakter sei, wisse sie nicht.
Ja, ich war schon ein schwieriges Kind. Ich habe halt gar nicht das machen wollen, was meine Eltern mir gesagt haben. Und ich war halt sehr zickig.
Schon ein kleiner Rebell.
Ja.
Kann man schon so sagen.
Ja.
In dem Moment konnten wir es halt überhaupt nicht gebrauchen, weil wir sowieso keine Nerven mehr hatten. Aber ich habe es total verstanden oder verstehe es jetzt natürlich noch viel besser, woher das kam. Es war euer gutes Recht, aber wir waren ja auch sehr belastet und einfach auch nur Menschen. Es war dann schwierig, wirklich jedem gerecht zu werden.
Also er ist ja trotzdem mein Bruder. Ich habe ihn auch sehr doll lieb.
Während der Schulzeit geht Hannes seit Jahren ins Internat. Zumindest 4 Tage die Woche. Doch bald ist der 20-Jährige nicht mehr schulpflichtig und muss seine jetzige Einrichtung verlassen. Ein neues Zuhause hat er noch nicht gefunden, obwohl Bianca Bader gemeinsam mit ihrem Mann seit 5 Jahren schon sucht.
Wir haben ungefähr 8 bis 10 Einrichtungen angefragt. Also wir wohnen ja hier sehr ländlich, da sind natürlich nicht so viele Einrichtungen wie in der Großstadt. Und haben von allen quasi Absagen bekommen, gleich pauschal, also mit so hohem Hilfebedarf. Das können sie nicht abdecken.
Bianca Bader arbeitet 50% im Büro. Die restliche Zeit kümmert sie sich liebevoll um Hannes. Es ist nicht nur seine Pflege, sondern auch der bürokratische Aufwand, der den Baders schwer zu schaffen macht. Im Wohnzimmer in einer Arbeitsecke steht ein Regal voller Ordner. Sie tragen alle nur einen Namen.
Hannes, 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 Hannes.
Der halbe Schrank gehört dem Hannes.
Die Baders haben Angst, bald ohne ausreichend Hilfe für Hannes dazustehen. Sie sind am Ende ihrer Kräfte, sagt der 57 Jahre alte Jochen Bader, der in Vollzeit als Heizungsbauer arbeitet.
Die Zukunft ist eigentlich ungewiss, ja. Und das macht mir schon ein wenig Sorge. Schwierig. Wir werden älter, nicht mehr so belastbar, körperlich wie seelisch.
Ich fühle mich einfach kraftlos, leer. Ich kann mich kaum noch auf irgendwas konzentrieren. Und ich möchte einfach mal leben wieder.
Nele weiß, dass diese Ungewissheit und die enorme Belastung ihre Eltern immer mehr auffressen.
Seitdem das sich jetzt ein bisschen mehr entwickelt hat, die ganze Situation mit Hannes, sieht man schon, dass es den Eltern schlechter geht. Man merkt es auf jeden Fall. Und auch, es kam schon öfter so eine Situation vor, wo halt die Nerven einfach blank waren bei ihnen. Und das wurde dann halt auch an Milena und mir rausgelassen. Klar, wir waren jetzt nie wirklich böse.
Hannes muss gefüttert, gewaschen und gewickelt werden. Zum Duschen müssen die Baders ihn zu zweit festhalten, damit er sich nicht den Kopf anschlägt. Einen dauerhaften Drang, den er hat, sobald er eine Wand oder eine Kante sieht.
Wir haben auch die Dusche inzwischen so präpariert. Mit Schaumstoff, Rohrverkleidungen haben wir quasi die Armatur jetzt abgepolstert. Und hinten haben wir von oben runter so ein Kissen hingemacht auf Kopfhöhe, damit er halt weich sich den Kopf anhauen kann.
Hannes braucht also auch in Zukunft rund um die Uhr Assistenz und Pflegekräfte. Diese Hilfe finanziell möglich zu machen, dafür ist die sogenannte Eingliederungshilfe zuständig. In Hannes Fall ist das Lisa Annalena Scheck vom Landratsamt Sigmaringen.
Ich bin jetzt dann bald 2 Jahre in der Eingliederungshilfe tätig und habe relativ früh schon die Familie Bader kennengelernt. Wir sind ja gerade dran, eine Einrichtung zu suchen, in der Hannes gut aufgehoben wäre.
Am Telefon erklärt sie, dass das Landratsamt Sigmaringen rund 400 weitere Fälle wie Hannes betreut, die nicht alleine wohnen können. Grundsätzlich gibt es im Landkreis genügend Wohnplätze. Das Problem ist, mehr als die Hälfte der Plätze sind nicht von Menschen aus der Region belegt, weil andere Landkreise weniger Plätze haben. Und oft werden nur welche frei, wenn Menschen sterben.
In den Fällen, man kann nicht, sage ich mal, kurze Zeit davor erst starten, eine passende Lösung zu finden. Da ist man schon mehrere Jahre im Vorlauf tätig.
Das Landratsamt und Hannes Eltern haben zudem noch unterschiedliche Ansichten darüber, wie Hannes in Zukunft wohnen soll. Das Landratsamt hat Hannes auf eine Warteliste einer Intensivwohngruppe gesetzt, in der dann etwa 10 Menschen mit schwerer Behinderung von 2 Mitarbeitenden betreut werden. Familie Bader sieht ihren Sohn aber eher in einer deutlich kleineren Pflege-WG oder gar in einer eigenen Wohnung mit 1:1 Betreuung, weil Hannes immer wieder selbstverletzendes Verhalten zeigt.
Also man kann ihn einfach nicht in einer Gruppe mit 6, 8 Menschen betreuen und es geht nicht. Man muss ihn eng begleiten.
Diese Wünsche müssen berücksichtigt werden, insofern sie nicht völlig unverhältnismäßige Mehrkosten verursachen. Denn das seit 2017 nach und nach umgesetzte Bundesteilhabegesetz erlaubt grundsätzlich die freie Wohnwahl. Bei diesem Gesetz geht es darum, dass Menschen mit Behinderung nicht einfach nur versorgt sind, sondern ihr eigenes Leben nach ihren Bedürfnissen führen können. Lisa Annalena Scheck vom Landratsamt Sigmaringen muss am Ende aber auch auf die Kosten schauen.
Das ist schwierig zu beurteilen, ob das jetzt eine sinnvolle Lösung ist. Also es kann natürlich auch sinnvoll sein, so ein Einzelwohnen, aber es ist in der Regel nicht wirtschaftlich. Es ist verhältnismäßig sehr teuer.
Die Rede ist von 35.000 bis 40.000 Euro, was Hannes Wohnplatz den Landkreis in etwa kosten würde, pro Monat. In einem Wohnheim wären es etwa die Hälfte an Kosten.
Hast du einen Schlüssel?
Noch nicht.
Es ist mittlerweile 12:30. Die Baders müssen los Hannes abholen. Zu seiner Einrichtung des Trägers Kempel Bodensee in Föhrenbühl fahren sie 40 Minuten mit dem Auto, da auch sie in einem anderen Landkreis liegt. Große Teile des Weges sieht man nur Bäume und Felder vorbeiziehen. Diese Fahrten sind oft die einzige Zeit, die das Paar für sich hat.
Ist auch nicht so einfach, ne? Wenn man so wenig Zeit füreinander hat.
Ja, also schon.
Man funktioniert einfach nur noch.
Sie bezeichnen sich selbst als Versorgungsteam. Hannes Zimmer ist am Ende eines Gangs.
Hallo, Hannes.
Es hängen Papiersterne an der Decke. Wenn man aus den Fenstern blickt, sieht man nur Grün. Pferde grasen in der Nähe. Personal ist keines zu sehen. Hannes liegt im Bett. Er trägt einen Helm. Denn ohne Aufsicht, so erzählen es die Eltern, schlägt er häufig seinen Kopf gegen die Wand. Einmal sogar bis zum Schädelhirntrauma.
Na? Ja, grüß dich. Wo geht's denn hin? Gehen wir nach Hause? Ja.
Hannes teilt sich sein Zimmer mit einem anderen Mitbewohner. Das Betreuungsteam sei gerade in der Pause, erzählt er.
Holen wir deine Schuhe. So.
Hannes hat mittlerweile Schwierigkeiten zu laufen. Er muss von seinem Vater gestützt werden. Aufgrund seiner Krankheit wachsen in seinem Körper gutartige Tumore. Im Gehirn, an den Nieren. Sie werden immer größer und werden Hannes immer mehr einschränken. Auch seine Eltern. Beim Rausgehen treffen Bianca und Jochen auf Burkhard Haus. Er ist im Vorstand von Hannes jetziger Einrichtung Kempel Bodensee, einem privaten Schulträger mit Internat.
Hi Burkhard, grüß dich.
Ja.
Eigentlich wollten Bianca und Jochen nur schnell Tschüss sagen. Doch Burkhard Haus zeigt plötzlich auf ein Haus, etwas weiter oben auf dem weiträumigen Gelände.
Es gibt ein leeres Haus, also es war früher auch ein Wohnhaus für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Den Zweck haben wir aber aufgegeben dann, um eben jetzt dieses neue Ziel auch zu verfolgen.
Ein neues Zuhause für 12 junge erwachsene Menschen mit Behinderung soll hier entstehen. Seit 2 Jahren schon wird an diesen Plänen gearbeitet. Die Baders hören an diesem Tag zum ersten Mal davon. Der Bedarf sei hoch, die Hürden aber auch, um neuen Wohnraum zu schaffen, erklärt Burkhard Haus.
Also es ist schwierig natürlich, weil das Ganze mit Kosten verbunden ist, mit hohen Kosten verbunden ist, also nicht nur für die Träger selber, sondern natürlich auch für den Kreis, für den Kostenträger dann in dem Fall eben. Und unter den momentanen Vorzeichen wird natürlich das Ganze noch mal schwieriger.
Wie meinen Sie das?
Ja, es ist ja ganz klar, dass im Moment auch gespart werden muss. Da gerät die Soziallandschaft sehr in den Fokus und aus meiner Sicht auch die Eingliederungshilfe.
Genügend qualifiziertes Personal zu finden, beschreibt Burkhard Haus als ebenfalls sehr schwierig. Der Landkreis hat keine eigenen Plätze oder Personal für Menschen wie Hannes und stellt lediglich die finanziellen Mittel zur Verfügung. Er ist daher auf freie Träger angewiesen, die sich um Organisation, Personal und Wirtschaftlichkeit der Einrichtungen kümmern.
Das liegt daran, dass die Einrichtungen sich die Bewohner aussuchen können und das leider dazu führt, dass gerade die kompliziertesten, die schwierigsten Behinderungen, die also viel Pflege erfordern, dass die am ehesten abgelehnt werden. Das ist natürlich total ungerecht. Das ist ja das Gegenteil von Sozialstaat.
Ulrich von Zantier ist selbst Vater eines mehrfach behinderten Sohnes, der bald 18 wird. Zusammen mit anderen betroffenen Eltern aus ganz Deutschland gründete er den Verein Zukunft Wohnen für erwachsene Menschen mit Behinderung mit Sitz in Bayern. Der Verein möchte die Gesellschaft und die Politik auf die schwierige Wohnungssuche für junge Erwachsene mit schwerer Behinderung aufmerksam machen.
Unsere Forderung ist, dass die Politik wirklich Ergebnisverantwortung übernimmt. Also nicht sagt, ja, ja, wir haben da ja ein Gremium aufgesetzt und da gibt es einen Arbeitskreis und da sprechen wir ja drüber. Ja gut, entscheidend ist, was hinten rauskommt und ob es dann wirklich klappt.
Denn Fakt ist, es gibt zu wenig Wohnplätze für junge Erwachsene mit schwerer Behinderung. Und das seit Jahren, bestätigt auch die Diakonie Württemberg auf Nachfrage des SWR. Zu wenig Fachpersonal und erhebliche finanzielle Kürzungen für die Einrichtungen verschärfen die Situation. Denn die Kassen vieler Kommunen sind leer. Vor kurzem ist eine 108 Seiten lange Liste aus dem Kanzleramt aufgetaucht mit Kürzungsvorschlägen in Milliardenhöhe für Sozialleistungen. Viele davon für Menschen mit Behinderung. Und bei Ulrich von Zantier vom Verein Zukunft Wohnen häufen sich die Geschichten von verzweifelten Familien ohne Wohnplatz.
Die Liebe für die Kinder ist genauso groß. Das schließt ja nicht aus, dass man eben an körperliche oder seelische Grenzen geraten kann. Körperlich, wenn man schlichtweg das nicht mehr packt. Es gibt teilweise 80-jährige Eltern, die noch ihre erwachsenen Kinder zu Hause pflegen.
Teilweise landeten dann junge Menschen wie Hannes im Altersheim oder in der Psychiatrie aus Mangel an geeigneten Plätzen. Das will Bianca Bader trotz ihrer Erschöpfung mit allen Mitteln vermeiden. Auf die Frage, woher sie bisher ihre Kraft genommen hat, immer weiterzumachen, antwortet sie mit einer 20 Jahre alten Geschichte. Es war kurz nach Hannes Geburt. Es war der zweite Tag zu Hause. Eine Freundin kam zu Besuch. Bianca Bader schaute damals den kleinen Hannes an und fühlte plötzlich etwas nie Dagewesenes in ihrem Körper.
Ja, also das war so ein ganz komisches Gefühl, wie wenn ich auf einmal mit einer Wahnsinnsstärke ausgestattet worden wäre. Und da wusste ich ja tatsächlich noch nicht, dass er eine Krankheit hat. Da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das war wirklich besonders. Aber wo sie herkam, das ist mir bis heute noch ein Rätsel, muss ich echt sagen. Also vielleicht von oben, keine Ahnung.
Wieder zu Hause in Inzigkofen angekommen, versucht Bianca Bader, Hannes an den Tisch zu setzen zum Füttern.
Und? Gut. Ja, halt, hier geblieben.
Hannes steht immer wieder auf. Den Kartoffelbrei will er nicht essen.
Ja, was ist dein Nachtisch? Pudding, gell?
Ein bisschen Schokopudding, den ihm Schwester Milena extra gekauft hat, ist er schließlich, bis er wieder aufsteht. Bianca immer auf dem Sprung und hinter Hannes her. Von der einst verspürten Kraft sei nicht mehr viel übrig, sagt die Mutter von Hannes. Sie verliere mittlerweile öfters und schneller die Geduld. Auch Vater Jochen fühlt sich leer.
Und selbst wenn man mal ein bisschen Zeit hätte, dann ist man irgendwie mit sich selber irgendwo verlassen. Gell? Dann weiß man irgendwie gar nicht, wann man mit einem mit sich anfangen soll. Gell? Das haben wir irgendwo vergessen, wie das geht. Gell?
Hallo, Christina Kieslinger.
Christina Kieslinger ist Professorin für Ethik an der Katholischen Hochschule Mainz und eigentlich schon im Mutterschutz, weil sie ihr zweites Kind erwartet.
Wenn wir sagen, die sozialen Hilfesysteme sind irgendwie auch Abbild unserer Gesellschaft, ist ja die Frage, welche Menschen haben den Platz in unserer Gesellschaft? Und für welche Menschen sind wir bereit, auch Platz zu schaffen? Aus meiner christlichen Perspektive würde ich sagen, natürlich ist für alle Platz.
Christina Kieslinger weiß, dass das idealistisch ist. Ihre Studierenden nennen sie gerne liebevoll Expertin für das Ideal. Doch Kieslinger ist überzeugt, wenn wir nur auf die Tatsachen schauen, verändert sich nichts.
Ein Moraltheologe hat mal von der normativen Kraft des Faktischen gesprochen. Und der sagt, Tatsachen schaffen Fakten. Und die Frage ist, geben wir uns damit zufrieden oder können wir auch eine Vision entwickeln, wie es besser sein könnte?
Die Gesellschaft habe so ein Bild im Kopf, dass Eltern sich halt kümmern müssten. Das sei nicht richtig. Denn was passiere, wenn Eltern wie die Baders einfach nicht mehr könnten? Kieslinger zitiert einen alten Rechtsgrundsatz aus dem Römischen Reich. Ultra posse nemo tenetur. Was bedeutet?
Also über das, was der Einzelne vermag, kann er nicht belangt werden. Ja, also Sie können von mir verlangen, dass ich 7 Meter hochspringe, kann ich nicht. Sie können der Familie sagen, opfert euch auf, bis ihr nicht mehr könnt, ja, und selbst vielleicht einen Pflegebedarf habt irgendwann.
Selbstaufopferung ist ein zentraler Bestandteil der christlichen Tradition. Hier müsse ein Umdenken stattfinden, fordert die christliche Ethikerin Christina Kieslinger. Sie warnt eindringlich davor, dass, wenn Menschen wie die Baders dauerhaft über ihre Grenzen gehen müssen, sie das irgendwann vielleicht kalt werden lässt. Das bedeutet, sie kühlen ihre Gefühle ab, weil sie im Überlebensmodus sind und mit dem täglichen Stress und der Überforderung nicht mehr umgehen können. Das habe aber rein gar nichts mit der Liebe ihrer Eltern zu den Kindern zu tun.
Ich glaube, Elternliebe hat keine Grenzen. Sonst hätte die Familie wahrscheinlich auch schon aufgegeben. Auf einer Verhaltensebene ist es was anderes. Zu sagen, ich liebe dich unendlich, aber ich kann mich nicht selbst aufopfern, weil wenn ich mich selbst aufopfere, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Das ist auch eine Erkenntnis aus einer Care-Ethik, zu sagen, Fürsorge braucht immer auch Selbstfürsorge.
Man darf sich nicht aufopfern für sein Kind, aber es ist ein hilfloses Wesen. Er ist wie ein Baby. Was macht man für sein Baby? Natürlich muss ich meine Bedürfnisse hinten anstellen, aber es geht halt nicht dauerhaft.
Hannes ist mittlerweile aus seinem Mittagsschlaf erwacht. Das Bett, in dem er schläft, hat ein Fangnetz wie auf einem Schiff, damit er nicht rausfällt. Und es ist weich, keine Gefahr also, dass Hannes sich wieder den Kopf daran aufschlägt.
So eine kurze Mittagsruhe auf einmal. Dann gehen wir laufen. Jetzt geht's los.
Pudding und Spazieren gehen, beides liebt Hannes. Deswegen machen die Baders, so oft es noch geht, kleine Spaziergänge mit ihm.
Ja, ist das cool? Laufen? Ja,
super. Bianca strahlt ihren Sohn an. Sie streichelt ihm liebevoll über die Haare. Jochen hält ihn sanft im Arm, sodass er ein bisschen gehen kann.
Das ist mein Kind. Meine Großsorge, der gibt mir schon alles. Halt in einer anderen Form. Das ist mein Kind.
Nach ein paar Metern draußen zeigt Bianca auf ein Haus. Es ist das Elternhaus von Jochen und steht momentan leer. Wenn sich für Hannes absehbar keine, in ihren Augen, gute Lösung findet, wollen die Baders es behindertengerecht umbauen lassen, mit eigenem Zimmer für eine Pflegekraft.
Das ist eine leichte Hanglage. Unten kommt eine Einliegerwohnung rein mit 50 Quadratmeter etwa. Und da möchten wir, dass der Hannes dann dort quasi wohnt und betreut wird.
Lisa Annalena Scheck von der zuständigen Eingliederungshilfe kann grundsätzlich diesen Wunsch der Eltern verstehen. Dennoch sieht sie für Hannes weiterhin die Unterbringung in einem Heim als gleichwertige Alternative, die aber viel Geld spart.
Wenn es vergleichbare Leistungen gibt, dann ist natürlich auch zu schauen, was ist wirtschaftlich umsetzbar. Was ja einfach wichtig ist, um alle versorgen zu können.
Er wird definitiv in kein Heim kommen. Ich habe das angekündigt beim Landratsamt und die wissen das, dass ich entschlossen bin, das durchzuziehen.
Also vor Gericht zu gehen?
Ja, genau, vor Gericht zu gehen.
Die Baders wollen gerne weiterhin für ihren Sohn da sein, aber nur noch tageweise die Pflege übernehmen, um endlich Zeit für sich zu gewinnen.
Ich habe mir echt noch keine Gedanken gemacht, was mache ich, wenn ich mal aus der Pflege zum Großteil raus bin. Ich könnte es mir vorstellen, mal so einfach ein bisschen mehr raus in die Natur zum Beispiel, das schon. Einfach, ja, zum Wandern.
Wenn meine Eltern irgendwann nicht mehr die Möglichkeit dazu haben, Hannes zu bewegen und wir immer noch allein dastehen oder halt so wie jetzt und keine Möglichkeit wirklich haben, dann hat man schon ein bisschen Angst, weil schwieriger Gedanke, drüber nachzudenken, dass wir vielleicht mal Hannes so pflegen müssen, wie meine Eltern es getan haben.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Elena Weidt. Wohin mit Hannes? Wenn Elternliebe an Grenzen stößt. Redaktion Susanne Babila.